6. Eine Frage an den Psychologischen Weltkongress. Noah hatte ich von Madames Anzeige nichts erzählt. Er hätte sofort gewusst, dass ich lüge, wenn er nur die halbe Wahrheit gehört hätte. Und für die ganze Wahrheit war ich noch nicht bereit, auch nicht bei ihm. Später kam die Geschichte mit den Janjaweed und dem Entführungsvideo und jedes Mal, wenn ich dachte, der kleine Noah werde von den großen Rädern der Weltgeschichte zermalmt, dachte ich auch, ich hätte ihm sagen sollen, dass ich noch perverser bin als er. Das hätte ihn eine Woche, ein Tag, eine Stunde vor seiner bevorstehenden Enthauptung garantiert auf andere Gedanken gebracht. Ich hatte mir oft vorgestellt, wie Noah zum Schluss, angebunden wie ein Hund, auf dem kalten, staubigen Boden von Shamal Darfur neben dem Zelt seiner Entführer lag. Es war natürlich Nacht, aber es wurde langsam wieder hell. Der Himmel über der nubischen Wüste war unten schon goldgelb wie ein Heiligenschein, oben aber noch tintenblau. Norle drehte sich seit Stunden unruhig hin und her, so als liege Meraf neben ihm und wolle endlich mal wieder bestiegen werden. Er war wütend auf Gary, Tal und Jeff, weil sie abgehauen waren, ohne ihn mit seinem eigenen Geld freizukaufen. Er war traurig, weil er nie wieder mit mir nach Punta del Giorno zum Schreiben fahren würde. Er vermisste seine beiden Töchter, die meistens nicht mit ihm redeten. So peinlich fanden sie seinen deutschen Akzent in ihrem Hebräisch und seinen unterlegenen, stierenden Blick. Und er fragte sich, ob ich ihn, aka Itai Korenzeche, nach seinem Tod in der neuen Version meines Shylock-Buchs noch lächerlich aussehen lassen würde als davor. Aber vor allem hatte er, der Internet-Exhibitionist, natürlich Lampenfieber. Ich sollte schlafen, endlich schlafen, dachte er bestimmt. Das ist das Wichtigste, sonst bin ich morgen den ganzen Tag kaputt und das geht auf keinen Fall. Ich muss doch eine gute Figur machen, wenn sie mir vor laufender Webkamera langsam den Schädel absägen. Zur Ablenkung spielte er sich im Kopf immer wieder ein paar seiner privaten Sexvideos vor. Er unter Ethel, er unter Guinevere, er unter Malgorzata, der polnischen Variante des Yeti, nachdem sie ihm zuerst in der vollen Badewanne unter das Wasser gedrückt hatte. Weitere Variante, er mit Natascha Rubinstein im Gespräch über C.G. Jungs inspirierende Therapiemethoden, das sie nie geführt hatten. Aber leider nicht, ich mit meinem 60 bis 70 Grad Dingeling in der Hand, während eine nackte, nasse, schwitzende Deutsche vor mir ihren riesigen weißen Arsch schüttelte. Noahs sexuelle Erziehung war anders verlaufen als meine. Ich hatte gar keine, denn Mamascha und Papascha und erst recht Serafina taten meist so, als hätte ich nichts zwischen den Beinen. Noah dagegen durfte alles, solange Schleumelfrau Follani und die einbeinige Tekla wussten, was er machte. Das erste Mal ging er ins Eros Center in der Herbertstraße mit seinem Vater. Schleumel spazierte mit ihm, als wären sie in Prado, systematisch von Tür zu Tür, von Stockwerk zu Stockwerk. Er zog mit einem leisen Schlurfen seinen behinderten, verwachsenen Fuß nach und erklärte Noah, welches Mädchen wie sei. Die da kann sich so bewegen, dass du nicht so schnell fertig bist. Die dort kann schön lachen. Und diese hier kann mit ihrer Pitschkele die kleine Nachtmusik pfeifen. Als sie vor einer kleinen, traurigen Jamaikanerin stehen blieben, die nur einen zerfetzten türkisen Slip trug und mit etwas spielte, das wie ein Dudek aus Plastik aussah, flüsterte Schleumel, »Das probierst du erst später. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, Jüngele, es gibt Schlimmeres, als sich für einen Hunderter die Prostata massieren zu lassen.« Noah, zwei Tage vorher 16 geworden, nickte gelangweilt. Er hatte längst andere sexuelle Pläne. »Schleumel, ist Prostata nicht etwas, woran man eigentlich stirbt?«, sagte er müde. Schleumel schüttelte weise lächelnd den Kopf. Er hatte schon einiges hinter sich. In Bucac wurde er Judenälteste, weil sein eigener Vater ihm den Vortritt gelassen hatte, und als fähige Follani an seiner Stelle den Zug nach Belzec bestieg, kam er nicht zum Winken. So traurig machte ihn das. Das war das erste Mal, dass Holy Schleumel nicht starb. Insgesamt hatte er 7-mal Glück gehabt, meistens, weil Gott einen anderen für ihn opferte. Und obwohl Schleumel aus Protest seit dem 1. September 1939 nicht mehr betete, gab ihm das zu denken. Das letzte Leben bekam er nach dem Krieg geschenkt, bei einer Schießerei in Hirschbonn in München, dem einzigen Pastrami-Laden Deutschlands. Es ging um den Bebauungsplan für das Hamburger Messegelände. Und woran starb Schleumel, der Pate von Klosterstern, als er wirklich starb? An Prostatakrebs natürlich. Und erst in diesem ergreifenden Augenblick wandte er sich endlich an Gott. Aber es war zu spät. Dass es ausgerechnet so kommen würde, wusste der weise lächelnde Schleumel nicht, als er Noah in der Herbertstraße in die Geheimnisse der Liebe einführte. Dafür wusste der kleine Noah genau, was er nicht wollte. Sich ein Plastikdildo in den Tuchesrahmen zu lassen. Er stieß seinen Vater ungeduldig in die Seite, damit sie schneller weitergingen, und das erinnerte Schleumel daran, wie er seinen eigenen Vater genauso in die Seite gestoßen hatte, als der ihn das erste Mal in Butschatsch in den Cheder brachte, wo es noch schrecklicher war, als er erwartet hatte. Inzwischen waren die beiden im obersten Stockwerk bei den Osteuropäerinnen. Sie ging wieder langsamer, sicherer, interessierter, und plötzlich stand in der Tür eines mit Wrestlingplakaten, Madonnenbildchen und Plastikblumen geschmückten Zimmers Noahs letztes polnisches Kindermädchen. »Du böse, böse Frau«, dachte Noah, »bist du es wirklich?« Sie war gut in Form. Ihre Arme waren noch immer dick wie Nudelhölzer und sie stand auf zwei strammen, muskulösen Pferdebeinen. Ohne sich nach seinem Vater umzusehen, machte Noah einen Schritt auf sie zu, blieb stehen und sagte schnell atmend, »Wie viel?« Sie sagte, »Für das, was du willst, moje Kochinje 200, und denk nicht, dass du Rabatt bekommst, du kleine verwöhnte jüdische Bisamratte.« Und schon hatte Noah einen kräftigen Halben und verschwand mit ihr hinter der sich langsam schließenden Tür. Schleumel blieb im Gang stehen, und als Noah eine halbe Stunde später wieder rauskam, sagte er, »War das nicht unsere Malgorzata, mein Kleiner? Die mochtest du doch früher auch schon so gern.« »Nein, Papi«, sagte Noah, er hat immer noch den verdrehten, seligen Blick einer Komikfigur, die gerade einen Schlag auf den Kopf bekommen hat. »Ich hatte meistens schreckliche Angst vor ihr. Meistens, und wann nicht?« »Wenn ich nicht allein mit ihr war.« »Aber Noale, du warst doch nie allein mit dir. Es lief doch immer die Kamera. Was?« »Das wusstest du nicht? Das haben wir dir nie gesagt?« »Also doch«, dachte Noah, »also hab ich's mir doch nicht eingebildet. Verdammt, verdammt, verdammt. Sie haben mich wirklich gefilmt, von morgens bis abends, Jahr ein, Jahr aus, und jetzt ist meine ganze Jugend für immer gespeichert, meine ganze durchunanierte Loser-Jugend. Haben Sie mir vielleicht auch noch absichtlich morgens kein Ritalin in die Cornflakes gekippt? Was für eine Kameraschleumel? Die erste Sony mit Nachtsichtfunktion und automatischem Zoom«, sagte Schleumel stolz. »Als ich sie in der Firma einbauen ließ, sagte ich zu deiner Mutter, es wäre gut, wenn wir ab und zu auch auf dich ein Auge werfen könnten. Also kam eine zweite Videoanlage in die Wohnung. Hätten wir es nicht tun sollen, Pupkale? Für wen hältst du uns? Für geusche Rabeneltern?« Er kniff Noah in die Wange, dann sich selbst. »In der Mischna steht, wer im Geschäft sitzt und die Papiere besieht, ist nicht bei seinen Kindern. Und wer bei den Kindern ist, besieht nicht die Papiere. Aber nicht, weil es nicht erlaubt wäre, sondern weil der Weg zwischen beiden Handlungen weit ist. Rabbi Shimon sagt, dieses Problem sollte man lösen. Spinnst du, Papi? Hab ich dir eigentlich jemals erzählt, dass dein Opa Fähige auch so ein Luftmensch war wie du?« Und jetzt zu etwas ganz anderem. Ich hätte Klaus, der Kanaille, gleich sagen sollen, dass ich kein Interesse an seiner Falschaussage habe. Dann wäre sowieso alles anders gekommen. Ich wäre dann nicht Silvester 2005 nach Prag gefahren, um die Saunasache zu vergessen, weil ich längst mein Urteil kassiert hätte. Noah wäre nicht allein nach Berlin geflogen, er hätte nicht Edel Uhrmacher wieder getroffen und er hätte nicht mit Tal und Gary das zweite Goebbels-Video gedreht und ihnen Schleumels hart ergaunertes Geld versprochen. Und sie hätten nicht nach diesem schrecklichen Streit in meiner brennenden Wohnung beschlossen, ihn doch in den Sudan mitzunehmen. Was den Steinbock-Dickkopf Noah überhaupt erst auf den Darfur-Ausflug so scharf machte. Klaus rief mich noch am Abend meines Elster-Ausrutschers an. »Hallo«, sagte er mit einer hohen, weinerlichen Stimme, die mir wie eine lange, traurige Lilie in einer zerbrechlichen Glasvase vorkam. »Hier ist der Klaus. Sie erinnern sich, Herr Karubiner?« Ich erinnerte mich. Ich saß, wie immer, wenn ich mir das Ende von allem herbeiwünschte, auf dem Küchentisch und schaute düster aus dem Fenster. Seit ich aus dem Fitnessclub nach Hause gekommen war, konnte ich mich vor Angst fast nicht mehr bewegen. Das Telefonat hatte ich nur deshalb angenommen, weil das große alte Nokia in meiner Hosentasche direkt neben meinem Dudek vibrierte und von Erektionen hatte ich an diesem Tag genug. »Ich weiß, wer Sie sind, lieber Herr Karubiner«, sagte Klaus leise, sehr leise. »Ich kenne Sie, seit ich 17 bin. Am besten hat mir Ihr letztes Buch gefallen, Die Rubinas. Ich fand es unfair und antisemitisch, was im Fernsehen darüber gesagt wurde.« »Sagen Sie bitte«, er hustete nervös, »ist es sehr schwer, wie sagt man, im Licht, im, jetzt helfen Sie mir doch mal.« Langsam gefiel mir das Telefonat und auch meine Lähmung löste sich. »Im Licht der Öffentlichkeit zu stehen«, ergänzte ich. »Genau, genau das meine ich. Sie sind wirklich ein Mann des Wortes. Und, ja oder nein?« Ich dachte über die Frage ernsthaft nach. So berühmt, wie er sich das vorstellte, war ich gar nicht. Mich kannten eigentlich nur Leute, die ich in meinen Büchern beleidigt hatte. Und weil ich meistens über meinen Vater und seine großen und kleinen Schweinereien schrieb, war er wahrscheinlich der einzige Leser, der mich ernst nahm. Trotzdem hätte der STB-Mann Wovaker Rubiner, Deckname Quido, natürlich nie etwas dazu gesagt. »Sie«, sagte Klaus die Kanaille, gedehnt, sehr gedehnt, »haben bestimmt keine Lust, im Licht der Öffentlichkeit zu stehen. Wenn es nicht gerade darum geht, auf die Bestsellerliste zu kommen.« Pause. »Sie Arschloch.« »Nein, ich hatte mich nicht verhört.« »Jedenfalls«, Klaus fing wieder an zu husten, so leise, dass es wie Weinen klang. »Ich habe auch was zu Papier gebracht, einen kleinen Familienroman. Vorne steht ein Motto von Ihnen. Sie Spanner, ich weiß aber nicht, ob ich das nach den Ereignissen von heute stehen lassen kann. Ein Satz aus, na los, jetzt raten Sie schon. Aus den Rubiners? Genau. Eine Familie ist nichts anderes als ein Städtel vor dem Pogrom«, zitierte er mich langsam und besserwisserisch. »Das habe ich wirklich geschrieben? Hören Sie auf, Sie eingebildeter Scheiße. Raten Sie lieber, wie der Roman heißt. Die Meyers, die Müllers? So ähnlich, aber natürlich viel besser. Die Lize der Hammerbachs.« Er sagte kurz nichts und ich dachte, nachdem ich mich gefragt hatte, was eine Lize ist, mit einem angenehmen Grausen, vielleicht waren ja tatsächlich in der Sauna Kameras, die jede meiner eleganten Wichsbewegungen aufgenommen haben, und darum wird er sowieso nichts von mir verlangen können. Und dann merkte ich, wie die Lähmung wiederkam. »Und jetzt wollen wir doch mal sehen«, sagte er, »ob Ihr Verlag Lust hat, mein Buch zu veröffentlichen. Sonst? Sonst werde ich leider die Aussage zurückziehen müssen. Sonst werde ich sagen müssen, tut mir leid, Herr Staatsanwalt, die Frau hat zwar wirklich den halben Nachmittag lang die Sauna mit dem Crazy Horse verwechselt, um uns Männer zu provozieren, aber der berühmte Herr Schriftsteller hat sich trotzdem an sein Ding gefasst, ist mir bei genauerem Nachdenken wieder eingefallen.« Ohne zu zögern, sagte ich, er solle mir sofort das Manuskript seines kleinen Familienromans schicken. Ich diktierte ihm meine Adresse und legte auf. Kaum hatte ich an die Kameras gedacht, war ich natürlich verloren. Mir fiel sofort Noah mit seinem Verfolgungswahn ein. Jetzt hatte ich das gleiche Problem wie er. Früher hatte ich mich immer über ihn lustig gemacht. Ich dachte, wer von Überwachungskameras redet, ist nicht ganz das, was man einen normalen Menschen nennt. Aber er ist mein Bruder und ich liebe ihn. Norle, eindeutig sensationslüstern, schwärmerisch, oft bis zur Depression nachdenklich, hatte die Symptome eines Paranoiden gehabt, nur leider zu Recht. Das war sehr interessant. Seine Eltern hatten ihn observiert, er spürte es, und dass er das eines Tages in der Herbertstraße herausgefunden hatte, schaffte die Sache auch nicht mehr aus der Welt. Und was spürte ich, wenn ich an die Elstersauna dachte? Nichts Metaphysisches. Eher eine kindliche Beklemmung, eine Art theatralische Todesangst. Und plötzlich hatte ich auch noch andere Fragen an den psychologischen Weltkongress. Werden wir von unserer Umgebung zu dem gemacht, was wir vorher nicht waren? Bilden wir uns den Horror niemals bloß ein? Leben wir in einer Welt, die wir überhaupt nicht kennen? Dreimal ja, lautete meine Antwort. Und ab sofort ging ein anderer Soli jeden Morgen zum Briefkasten. Ein Soli, der nicht mehr daran glaubte, dass alles logisch erklärbar sei und in the long run gerecht. Ein Soli, der fest damit rechnete, dass der Staatsanwalt ihm bald schreiben würde: »Sehr geehrter Herr Karubiner, im Verfahren gegen Sie wegen Exhibitionismus sind neue Erkenntnisse aufgetaucht. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Aussage noch zu ändern, aber so viel sei jetzt schon gesagt. Wir haben alles auf Film, Sie jüdisches Dreckschwein.« Der Brief, vor dem ich solche Angst hatte, kam aber nicht. Jeden Morgen rannte ich im Pyjama 3 Stockwerke runter, zählte flüsternd bis 10 und öffnete den Briefkasten. Nichts, keine Post vom Gericht, kein Erschießungsbefehl, kein Deportationsbeschluss. Den Rest des Tages verbrachte ich in einer manischen, ausgelassenen Stimmung, und die Furcht, als öffentlich aktiver Perverser so berühmt zu werden, wie ich es als halbbekannter Schriftsteller nie sein würde, kam erst am nächsten Morgen wieder, zwischen 4 und 5. So wurden die Nächte immer kürzer und schwärzer. Ich versuchte Tavor, übertriebene Onanie, Brusts auf der Suche nach der verlorenen Zeit, vergeblich. Die letzte Chance, alles zu vergessen, war darum Prag gewesen. So gesehen hatte Serafina recht. Prag war eine jugendliche Fantasie, die ich als Jugendlicher natürlich nie gehabt hätte. Andere Gedanken, andere Sprache, keine feste Adresse, hoffte ich, aber leider war auch das keine so gute Idee. Denn in Prag lauerte die fette Serafina, dieser Horrorfilm auf 2 Beinen, immer bereit anzugreifen und sich zu verteidigen. Was dort schließlich Anfang Januar 2006 passieren sollte, hatte ich schon mal so ähnlich geträumt. Im Traum war meine Halbschwester aber nicht die India Italska über mich hergefallen, sondern in einem Gebüsch im Innocentia-Park. Und noch eine Frage an den psychologischen Weltkongress. Wenn Holly Schleumel und Frau Forlani jahrelang auf dem Monitor ihrer Überwachungsanlage sahen, dass Noah von Malgorzata und den anderen Kindermädchen geschlagen wurde, warum griffen sie nicht ein? Weil sich mein Nole diese Geschichte ausgedacht hatte? Nein, viel zu kompliziert. Die Forlanis waren eben auch nicht besser als die Karubinas. Sie waren feige, moralisierend, brutal wie jeder Jude, der erst mit einem Bein das Ghetto verlassen hat. Und vielleicht verband Noah und mich das viel mehr als unsere ewige melancholische Butchacha-Geiheit.